SR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zum SR2 Kulturgespräch. Mein Name ist Barbara Renno und mein Gast heute ist Alena Schröder. Alena Schröder ist eine gestandene Journalistin und eine Bestseller-Autorin. Zwei Bücher hat sie bislang veröffentlicht, zwei Romane. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das ist der Titel des ersten und über den wird noch zu sprechen sein. Und der zweite Roman, der bislang erschienen ist, bei euch ist es immer so unheimlich still. Herzlich willkommen, Alena Schröder.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Frau Renno.
Wann haben Sie sich denn entschieden, eine Spiegel-Bestseller-Autorin zu werden?
Das wäre schön, wenn man das einfach selber entscheiden könnte. Also ich habe mich dazu entschieden, einen Roman zu schreiben, weil ich freie Journalistin war und auch eigentlich immer noch bin und das Gefühl hatte, ich muss mal was anderes, was Neues ausprobieren und wollte es mal mit einem Roman versuchen, weil ich eine Geschichte erzählen wollte, von der ich gemerkt habe, dass ich sie nicht mit rein journalistischen Mitteln erzählen kann, nämlich die Geschichte meiner Urgroßmutter und meiner Großmutter. Ja, und so kam es zu diesem ersten Roman. Dass das ein Spiegel-Bestseller werden würde, habe ich natürlich nicht beschlossen und auch nicht zu träumen gewagt.
Ja, schade. Ich hatte gehofft, jetzt endlich die Formel für einen Bestseller zu hören, um vielleicht auch in das Business einzusteigen. Also es gab und gibt bislang vielleicht noch keinen Businessplan, oder?
Wie man einen Spiegel-Bestseller schreibt?
Nein, jetzt mal ein bisschen ernsthafter. Also Sie haben ja erzählt, Sie arbeiten frei und das sind nicht gerade die besten Zeiten, um frei zu arbeiten, wenn ich das mal so sagen darf. Und gerade auch im recherchebasierten Journalismus, der einfach auch Zeit kostet sozusagen, da werden die Zeiten doch immer härter.
Ja, das stimmt. Ich habe gar nicht so sehr im recherchebasierten Journalismus gearbeitet, sondern im Frauenzeitschriftenjournalismus. Also nicht, dass da keine Recherche stattfinden würde,
im
Gegenteil.
Ich wollte es gerade sagen.
Aber ich habe viele Jahre für die Brigitte gearbeitet und war da vor allem so ein bisschen abonniert auf die leichteren Texte. Also ich habe natürlich auch Interviews gemacht und Porträts geschrieben und auch ein paar Reportagen, aber ich habe vor allem und am liebsten Glossen und Kolumnen und solche Sachen geschrieben für die Brigitte und auch fürs SZ-Magazin unter anderem. Und ja, tatsächlich habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich da freiberuflich möglicherweise nicht bis zur Rente werde von leben können und dass das einfach immer komplizierter wird, weil einfach der Zeitschriftenmarkt nicht mehr so lukrativ ist. Und das war auch der Versuch, noch einmal was zu probieren in diese Richtung oder mir vielleicht einfach doch einen ganz anderen Beruf zu suchen. Und insofern war das natürlich mein großes Glück, dass das so toll funktioniert hat für mich.
Wann wussten Sie denn, die Zeit ist reif für Ihre, in Anführungszeichen, Romangeschichten, die ja erstmal historische Themen betreffen, aber dennoch eine hohe gesellschaftliche Relevanz trotzdem haben für uns heute?
Also das ist vielleicht gar nicht so eine bewusste Entscheidung gewesen oder dass ich mir jetzt überlegt habe, wofür ist die Zeit jetzt reif? Am besten ist man ja immer dann, wenn man sich mit den Dingen befasst, die einen selber beschäftigen und selber umtreiben. Und tatsächlich war dieser erste Roman ein kleines bisschen angelehnt, jedenfalls teilweise an meine Familiengeschichte, an ein Restitutionsverfahren, das es in meiner Familie gab. Da ging es um Raubkunst, also das Kunstvermögen von den jüdischen Schwiegereltern meiner Urgroßmutter, nachdem wir suchen und das wir bislang nicht gefunden haben. Und diese Geschichte wollte ich aufschreiben. Es geht in dem Roman auch sehr viel um die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Berufstätigkeit und wie die Frauen in meiner Familie und Frauen generell im Lauf des 20. Jahrhunderts diese Frage für sich gelöst haben. Und das ist natürlich was mich auch sehr beschäftigt und was Frauen bis heute sehr beschäftigt. Und das waren so die groben Themen. Und ob das jetzt gerade die Zeit dafür ist, ob die Zeit dafür reif ist, das weiß man ja vorher immer nie. Aber ganz offensichtlich sind es Themen, wo sehr viele Leute anknüpfen konnten und sich davon, ja, und zumindest unterhalten gefühlt haben, vielleicht sogar sich identifizieren konnten mit den Fragen, die der Roman aufgeworfen hat.
Ja, das hat offensichtlich, das kann man ja an der Spiegel-Bestsellerliste ablesen, gut funktioniert. Warum das gut funktioniert hat, das besprechen wir sicher noch im Laufe unseres Gespräches. Aber ich versuche es jetzt mal nochmal von einer anderen Seite, um ein bisschen mehr noch über Ihre Motivation zu erfahren. Also das Kognitive haben wir jetzt schon abgedeckt. Ansonsten gibt es da ja noch so eine eher emotionale Ebene. Eine der berühmtesten und erinnerungsauslösenden Motivationen fürs Schreiben, das ist der berühmte Duft der Madeleines bei Marcel Proust. Welches Madeleine hatten Sie denn? Gab es für Sie auch so was Emotionales oder ein Gegenstand? Etwa diese berühmte Halskette, über ja. die man lesen kann?
Genau, ja. Also ich habe so eine silberne Halskette, die ich, als meine Großmutter gestorben ist, hat meine Tante damals so ihren Schmuck bei der Beerdigung, bei der Feier hinterher, hat sie so ihren Schmuck auf den Tisch gelegt und alle Enkelkinder durften sich was aussuchen. Und ich habe mir diese silberne Halskette ausgesucht und wir fanden eigentlich alle, dass die gar nicht so sehr zu meiner Großmutter passt, die eigentlich, ja, die war eigentlich zu silbern und zu flirrig für meine doch eher strenge Großmutter. Und wir sind alle zu dem Schluss gekommen, dass die von meiner Urgroßmutter stammen muss, von Öhmchen, meiner Urgroßmutter Senta. Und die habe ich sehr, sehr gerne getragen. Und meine Literaturagentin hat mich angesprochen auf diese Kette irgendwann mal. Ich habe nämlich früher schon ein paar Sachbücher gemacht, deswegen habe ich sowas Glamouröses wie eine Agentin. Und hat mich gefragt, was trägst du da für eine tolle Kette? Und dann habe ich ihr das erzählt. Da habe ich gesagt, naja, die ist von meiner Urgroßmutter. Und dann habe ich ihr so ein bisschen die Geschichte meiner Urgroßmutter erzählt. Eine wahnsinnig interessante Frau, die eine schwierige Entscheidung getroffen hat. Die ist nämlich sehr früh Mutter geworden, mit 20 oder 19 sogar.
In der Provinz,
genau, in der mecklenburgischen Provinz. Musste heiraten und dieses Kind bekommen, obwohl sie eigentlich nicht Mutter sein wollte oder noch nicht Mutter sein wollte. Die wollte nämlich in die Stadt, die wollte so diesen Aufbruch der Frauen in den 20er Jahren mitmachen. Die wollte arbeiten, die wollte einen Beruf haben. Und nun war sie also in dieser neuen Rolle gefangen und diese Ehe mit einem sehr hochdekorierten Fliegerhelden des Ersten Weltkriegs, der also im Richthofengeschwader mitgeflogen ist, die ist gescheitert ziemlich schnell und sie hat sich scheiden lassen, konnte das damals aber nur mit seiner Einwilligung, das ging ja nicht einfach so, und seine Bedingung war, dass er das Kind behält. Und darauf hat sie sich eingelassen, die Ehe ist geschieden worden, sie ist nach Berlin gegangen und meine Großmutter, also das gemeinsame Kind, ist beim Vater geblieben, aber eben auch nicht beim Vater geblieben, sondern bei dessen Schwester, die von ihrer Morphiumsucht loskommen musste und deswegen eine Aufgabe brauchte, also alles ein bisschen kompliziert. Und meine Urgroßmutter ist dann nach Berlin gegangen und dort Journalistin geworden tatsächlich, hat erst als Schreibkraft gearbeitet im Mosse Verlag, hat sich hochgearbeitet zur Journalistin und hat dann noch einmal geheiratet, nämlich den Sohn jüdischer Kunsthändler. Und diese Geschichte habe ich also meiner Agentin erzählt mit dieser Kette und die meinte sofort, das ist doch eine Wahnsinnsgeschichte, jetzt schreib das doch mal auf. Und dann habe ich eben versucht, das so mit journalistischen Mitteln zu fassen zu kriegen, diese Geschichte. Also ich wollte recherchieren, ich wollte eher so eine Dokumentation machen. Ich habe nach Quellen gesucht und dann eben sehr schnell gemerkt, dass ich nicht genug finde. Und dass das meiste, was ich weiß über das Leben dieser Frauen, eben so Familienanekdoten sind, die eben schwer zu belegen sind, jedenfalls
ja,
nicht gut zu belegen sind.
Ja, den sollte man auch nicht trauen.
Genau, ja, den sollte man nicht trauen. Und das hat man schon daran gemerkt, dass ich also diese Geschichte mit der Kette immer sehr viel erzählt habe, natürlich auch, als das Buch rauskam, 21, in sehr vielen Interviews. Und dass meine Mutter mich irgendwann darauf angesprochen hat und gesagt hat, ich weiß gar nicht, was du da für einen Quatsch erzählst mit dieser Kette. Also niemals war die von deiner Urgroßmutter. Das ist irgendein Modeschmuck. Weiß auch nicht, wie der da in diesen Schmuckhaufen gelangt ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das echt ist. Und so musste ich mir eben selber auch ein bisschen erlauben, mir Sachen ausdenken zu dürfen. Und dafür eignet sich natürlich der Roman. Man darf sich alles ausdenken.
So, das Madeleine ist gefunden. Jetzt kommen wir zu einem anderen spannenden Kapitel sozusagen Ihrer beiden Romane, die vor uns auf den Tischen liegen. In beiden Büchern widmen Sie sich Geschichten und der Geschichte von Frauen und ihren Familien. Ausgangspunkt ist die Zeit von vor circa 100 Jahren. Über 4 Generationen erzählen Sie von den Anfängen dem Aufbruch der Weimarer Republik, der ja mal sehr hoffnungsvoll war, bis in die Nachwendezeit. Warum gerade diese Zeitspanne und warum diese Konzentration auf Frauen in einer angenehmen Weise, denn sie teilen ja nicht oder schließen Männer aus. Die gibt's, aber die müssen sich jetzt mal in Relation setzen lassen zu den entsprechenden Frauen, Mütter, was sonst die Rolle der Frau war. Man ist Mutter, man ist nicht Mutter, man ist Ehefrau, man ist Geschiedene, man ist Witwe, man ist immer irgendwas, was in Beziehung zu einem männlichen Teil steht. Und sie drehen so ein bisschen den Spieß um. Also was hat sie an dieser Zeit so sehr gereizt? Ein sehr großer, meinungsführender deutschsprachiger Verlag hat das 20. Jahrhundert mal zum Jahrhundert der Frauen erklärt. Das fand ich ganz interessant. Naja, sagen wir mal, so falsch ist das nicht. Es gab mal so eine UN-Konvention, die auch davon gesprochen hat. Das ist mir nochmal bei der Lektüre eingefallen.
Ja, also tatsächlich stimmt das vielleicht insofern, als dass ich zumindest finde, dass Frauen oftmals einfach die interessanteren Leben geführt haben. Und ich finde, dass man die Geschichte des 20. Jahrhunderts einfach wahnsinnig gut eben an den Entscheidungen, die Frauen treffen mussten und getroffen haben und den Kämpfen, die sie führen mussten, erzählen kann. Und die Geschichte der Frauen ist eben so, dass die Entscheidungen, die Frauen treffen, eben ganz oft noch deutlich mehr als bei Männern, die Leute mit einbeziehen, für die sie Sorge tragen und um die sie sich kümmern müssen. Und deswegen sind diese Geschichten einfach interessant. Und ich glaube, auch deswegen können so wahnsinnig viele damit was anfangen, weil es eben nicht die Geschichten von einsamen Kämpfern sind, die so gegen den Feind in die Welt ziehen, sondern es ist eigentlich oft das Bemühen um Gemeinschaft, dass so Geschichten von Frauen, um einerseits Befreiung, aber eben auch die Bemühungen um Gemeinschaft. Und das sind die Geschichten, die man gut an Frauen erzählen kann. Und das hat mich fasziniert.
Das wirklich Interessante, finde ich, an beiden Büchern, das ist ihre Schnörkellosigkeit, mit der sie erzählen. Im Film würde man sagen, super Timing, die man gerade braucht, um zu wissen, wo stehen wir denn jetzt? Weil manchmal geht's ja auch sehr schnell, gerade was so historische, übergeordnete Ereignisse betrifft. Das ist ja schon sehr, wie soll ich sagen, so schlagzeilenmäßig, so ein bisschen. Also diese Tempiwechsel, die sind ja ganz wichtig. Und sobald es ins Private geht, da wird ja mehr über Motivation erzählt. Oder da gehen sie schon mal in das Innere ihrer Figuren, das durchleuchten sie oder stellen es in Frage. Wann haben Sie denn Ihr Erzählprinzip für das für Sie Richtige entdeckt? Oder wann stand das denn fest? Denn das ist ja auch eine Frage des Handwerks.
Ja, also ich glaube, dass mir da tatsächlich so die journalistische Ausbildung geholfen hat, beziehungsweise sozusagen das oberste Prinzip, nicht zu langweilen. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn ein Text so verlabert ist und sich selbst zu gut gefällt in den eigenen Formulierungen und so weiter. Ich schreibe sehr gerne kurz. Wie gesagt, ich bin eigentlich abonniert auf Glossen und ich mag es knapp, ohne dass es jetzt so eine verkünstelte Knappheit sein muss. Also wenn man sich das bildlich vorstellt, ich mag es gerne, eine Szene zu beschreiben, im Grunde so wie wenn man so einen Theaterspot auf die Bühne wirft. Also man hat ein Bild und man wirft den Spot an. Man weiß, die anderen Dinge sind auch da. Man muss eine Atmosphäre schaffen, die klar macht, der Rest von dieser Welt ist auch da. Aber wir gucken jetzt nur auf diesen Lichtkegel und in dem findet die Szene statt. Und das ist so das innere Bild, das ich immer habe, wenn ich versuche, eine Szene zu bauen oder so eine Szenerie zu erschaffen, mich auf wenige und dafür möglichst präzise Details zu kaprizieren. Das ist vielleicht am ehesten so mein Prinzip. Es ist immer ein bisschen schwierig, so sein eigenes Handwerk irgendwie so zu erklären. Aber das ist, so stelle ich es mir selber vor.
Ja, Hauptsache es funktioniert. Aber jetzt sage ich mal, ich als Journalistin möchte natürlich schon ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wo der Spot, wer den Spot leitet. Ich habe, als ich jetzt zur Vorbereitung auf unser Gespräch die Bücher noch mal ganz dicht hintereinander gelesen habe, sozusagen auch in der Reihenfolge, sofort auch an die Erzählkunst der Frauen in dieser Zeit gedacht. Also das Kunstseidene Mädchen von der Irmgard Keun, Vicky Baum, Menschen im Hotel sind ja auch verfilmt worden. Marie-Louise Fleißer, die eine großartige Theaterautorin war, die gerade wieder so ein bisschen entdeckt wird. Also die sehr aus dem Innenleben ihrer Heldinnen und sehr reportagehaft berichtet haben. Wer und was hat sie denn so künstlerisch inspiriert?
Ja. Also Gabriele Terget, natürlich auch sozusagen eine zeitgenössische Autorin aus dieser Zeit, in der junge Frau ja auch spielt, habe ich wahnsinnig gerne gelesen, ja auch eine Journalistin.
Absolut.
Die dann tolle Romane geschrieben hat.
Gerichtsreporterin.
Also Gerichtsreporterin.
Und es gibt gerade eine hervorragende Neuausgabe ihrer Werke, also das wieder alles ganz frisch zu haben.
Ja, und es lohnt sich unbedingt, sie alle zu lesen. Und ich mag wahnsinnig diesen Witz, den sie auch hat. Ja, die zum Beispiel habe ich sehr gern gelesen, ja, und alle, die sie eben gerade auch genannt haben. Mhm. Also gerade um so eine Sprache zu finden für diese Zeit, die ich ja nun mal selber nicht erlebt habe, das ist ja oftmals auch sehr künstlich dann, wenn man sich überlegen muss, wie haben die Leute eigentlich damals tatsächlich gesprochen? Das ist ja dann doch sehr anders als die Art und Weise, wie wir heute sprechen. Und da hat es zum Beispiel sehr geholfen, ein bisschen Gabriele Terge zu lesen. Käsebier erobert den Kurfürstendamm zum Beispiel. Mhm. Wunderbares Buch. Das war sehr, sehr hilfreich.
Hat Ihnen das auch geholfen? Das finde ich auch sehr erfrischend an der Lektüre. Sie verzichten auf jeglichen vermeintlich zeithistorischen Kitsch. Also zum Beispiel dieses ganze 20er Jahre Babylon-Berlin-Gehabe mit Kopffederschmuck und Kleiderfransen und der ganzen wilden Tanz auf dem Vulkan-Romantik oder der 80er Jahre Hausbesitzer-Idylle oder diesem 90er Jahre Ossi-Wessi-Genöle. Diesen Erinnerungsfallen mussten Sie ja auch irgendwie entkommen. Sie haben es ja schon so ein bisschen erklärt mit dem Spotlight sozusagen. Und dennoch hat man das Gefühl, Sie werfen da auch dieses Zeitkolorit und diesen, ja, das ist ja so ein Ballast auch irgendwie ab. War Ihnen das auch besonders wichtig?
Naja, also ich glaube, man muss natürlich schon ein bisschen die Erwartungen seiner LeserInnen erfüllen, indem man jetzt auch nicht total drauf verzichtet. Aber dann kann man sich ja bemühen, nicht wirklich das ausgelutschteste Bild und das ausgelutschteste Klischee zu bemühen. Ich habe ganz oft so zeithistorische Marker, würde ich das jetzt mal nennen, tatsächlich benutzt. Also ne, ein Song, der zu der Zeit besonders populär war oder so irgendwo einfließen lassen, damit man so als Leserin weiß, okay, wir sind gerade in dieser Zeit. Also das ist so eine Butter, die darf man sich nicht zu dick aufs Brot schmieren, weil sonst schmeckt es hinterher nicht mehr. Das muss man sehr präzise und dünn benutzen und dann funktioniert es gut. Und tatsächlich sind so diese zeithistorischen Dinge, ich versuche die immer als eine Folie zu benutzen, die aber für das Leben der Protagonisten oftmals gar nicht so eine Bedeutung hat. Also zum Beispiel in dem zweiten Buch, bei euch ist es immer so unheimlich still, kommt das Unvermeidliche, also das Attentat auf Kennedy vor. Eins der großen Ereignisse in den 60er Jahren, an denen man kaum vorbeikommt, wenn man diese Zeit erzählt. Aber das ist eigentlich nur was im Radio läuft, während die Figuren gerade was ganz anderes empfinden und fühlen. Und sie kriegen das so am Rande mit, aber es ist nicht so entscheidend. Es ist da, aber es ist in ihrem Leben eigentlich gerade nicht so eine entscheidende Sache. Und ja, so versuche ich das einfliegen zu lassen, ohne dass es so eine schreckliche Wichtigkeit bekommt. Und dann trotzdem eine Atmosphäre hergestellt wird, die diese Zeit einfängt und wo Leute sich vielleicht auch gerne dann erinnern, wenn sie die selber tatsächlich miterlebt haben, ohne dass es jetzt zu plakativ wird.
Sie haben eben schon so ein bisschen erzählt, dass Recherche eine ganz große Rolle natürlich gespielt hat. Deformation professionell als Journalistin natürlich, klar, aber auch, weil Sie natürlich um die Bedeutung einer guten Recherche wissen. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Wo haben Sie recherchiert? Auf welche Quellen haben Sie zurückgegriffen?
Es gab tatsächlich zu diesem Restitutionsverfahren, was also diese Kunstwerke betrifft, die in der Realität andere sind als die, die im Buch vorkommen, gab es Akten und die Anwaltskanzlei, die dieses Restitutionsverfahren anstrengt, hat da schon einen ganz tollen Aktenbestand aus den Archiven zusammengesammelt und da hatte ich Zugriff drauf. Das war schon mal sehr, sehr hilfreich. Und ja, und dann natürlich, ich habe Zeitungen, Zeitschriften mir angeguckt aus dieser Zeit, wie gesagt, zeitgenössische Literatur gelesen, um so ein Feeling zu bekommen für die Sprache. Ja, und tatsächlich, also ich gucke wahnsinnig gerne alte so Zeitschriften und Magazine an, vielleicht auch ein bisschen aus beruflichen Deformation professionell. Und da vor allem so Sachen wie die Werbeanzeigen. Also einfach, um so ein Gefühl zu bekommen, was die Leute in der jeweiligen Zeit,
Alltagskultur,
haben die sich gesehnt, was wollten die konsumieren, was hat die begeistert, unabhängig von den großen politischen Linien dieser Zeit. Ja, das waren eigentlich so die Hauptquellen, ehrlich gesagt. Und dann teilweise eben durchaus auch Erzählungen, vor allem meiner Mutter, die sich halt noch an ein paar Sachen erinnert, auch so aus dem Leben meiner Urgroßmutter, meiner Großmutter. das waren so die Hauptquellen, ehrlich gesagt.
Das Restitutionsverfahren haben Sie schon angesprochen. Das gibt es ja wirklich. Das ist ja so ein wichtiger Erzählstrang in Ihrem ersten Roman, Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Und es ist gleichzeitig auch so eine Leerstelle, um die dieser Roman kreist. Und es ist ja auch eine Leerstelle, die bleibt. Also das ist aus der Erinnerung dem großen holländischen Meister Jan Vermeer zugeschriebenes und an ihn erinnerndes Gemälde, also was vom Hörensagen irgendwie weitergetragen wurde. Jetzt reden wir hier von der ganz großen Kunst, aber es geht ja auch um die Raubkunst aus dem Alltag. Die Juden und Jüdinnen, die ihren Deportationsbefehl bekamen, haben gleichzeitig ja auch eine Liste bekommen, was alles in ihren Haushalten ist. Und da wurden Bepper draufgeklebt und es gab Streit unter den Nachbarn. Und das ist eine ganz starke Stelle in ihrem Buch, wo sie einfach die Figuren konfrontieren mit der Liste sozusagen. Und man liest das und denkt, was für ein Wahnsinn. Und das ist ja tatsächlich ein zeithistorisches Dokument, was der Verlag da in das Buch abgedruckt hat. Wie wichtig war Ihnen denn dieses Spannungsfeld sozusagen?
Ja, naja, es geht natürlich so im Großen und Ganzen auch ums Erben. Also die junge Frau in meinem Buch, die sich eben auf die Suche macht nach diesen Bildern, nachdem sie erfährt, dass sie also möglicherweise diese Bilder erben könnte, obwohl sie überhaupt nichts weiß von einem jüdischen Teil ihrer Familie. Die kommt irgendwann auf den Trichter, dass, wenn das tatsächlich gefunden wird und sie diese Bilder erben würde, sie möglicherweise ja so eine Art Nutznießerin ist von einem Verbrechen, dessen Opfer sie gar nicht ist, weil sie selber keine Jüdin ist. Und das ist natürlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe jetzt bei dem Restitutionsverfahren, das meine Familie betrifft. Wo es übrigens nicht um einen Vermehr geht, das möchte ich nur zur Sicherheit klarstellen. Den habe ich mir wirklich ausgedacht. Es geht um die große Kunst und das ist natürlich so in der Öffentlichkeit auch immer das, was viel Aufsehen erregt, wenn dann tatsächlich mal was gefunden wird in irgendeinem Museumsdepot oder einer privaten Sammlung und dann Erben da Anspruch drauf erheben können und man das dann eben aushandeln muss, wer jetzt was bekommt. Aber ich finde in unserem Alltag, also man muss ja einfach nur mal hier in Berlin über einen Flohmarkt laufen und ein altes Silberbesteck sich angucken. Wir wissen alle nicht, wem das mal gehört hat. Das sind tatsächlich ganz banale Alltagsgegenstände, die ja eben auch geklaut wurden. Das ist eben auch das ganz banale Alltagsleben von Jüdinnen und Juden, das kaputt gemacht, geraubt, verscherbelt wurde. Und diese Szene, wo der Kunsthändler seine persönliche Vermögensaufstellung ausfüllt, die Sie beschreiben, das habe ich ein bisschen benutzt, weil ich natürlich weiß, dass der Unterhaltungsroman schon relativ enge Grenzen hat, wenn es darum geht, den Holocaust zu beschreiben. Und ich wollte ein Bild finden, also das nicht, wie soll ich mal sagen, das weder kitschig ist noch pornografisch. Also ich hätte jetzt nicht eine richtige Deportationsszene schreiben wollen. Das hätte ich nicht gemacht. Ich finde, das gehört sich auch irgendwie nicht.
Das hat was Obszönes auch schon.
Genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Danke, das hat was Obszönes. Aber ich hatte dieses reelle Dokument vom Schwiegervater meiner Urgroßmutter und ich habe das angeguckt und wenn ich nur dran denke, kriege ich Gänsehaut, weil das eine solche brutale Kälte hat, wenn man sich das anguckt. Das sind 30 Seiten, die muss der ausgefüllt haben, wirklich 2 Tage vor seiner Deportation. Das ist ja alles dokumentiert, wann die deportiert wurden.
Ja.
Und ich habe mir einfach vorgestellt, du sitzt an deinem Küchentisch, der Mann war über 80, der wusste ganz genau, dass er das nicht überleben wird, was auch immer da mit ihm passieren würde. Der hatte schon eine Ahnung, was mit ihm passiert, 42. Und dieses Dokument, das sind 30 Seiten, wo wirklich für jeden Haushaltsgegenstand gibt's eine eigene Zeile. Also von Skistiefel über Küchenschwämme oder Küchentücher hin zu Bettlaken, alles, was man sich vorstellen kann. Dafür gab's eine Zeile und dann musste man eben die Anzahl eintragen. Und ich habe gesehen, wie er am Anfang das noch so ganz sorgfältig alles ausgefüllt hat und dann am Ende nur noch durchgestrichen hat. Alles nur noch durchgestrichen hat, so als hätte er sich gedacht, pff, zählt doch selber. Ist mir, also.
Ja, das war ein letzter Akt der Freiheit.
Genau, oder also so das. Und ich dachte, diese Szene kann ich schreiben. Das sozusagen, dafür habe ich die Instrumente, das kann ich tun. Und das vermittelt vielleicht einen Hauch von der Brutalität, mit der dieses Regime Leben vernichtet hat, ohne dass ich deswegen jetzt tatsächlich eine Hinrichtung oder irgendwie sowas hätte aufschreiben müssen, was ich definitiv nicht gekonnt und nicht gemacht hätte.
Naja, vor allen Dingen zeigt es ja auch sozusagen auch wieder den Alltag und es widerlegt auf einfachste und eindringlichste Weise dieses Narrativ von wir haben davon nichts gewusst. Und mit diesem Narrativ, was in vielen Familien ja geistert, mit diesem Narrativ eigentlich Schluss zu machen sozusagen.
Genau, ja, wir haben von nichts gewusst und ja, und es gibt ja auch so Umfragen, dass die allermeisten Deutschen davon ausgehen, dass ihre Vorfahren im Widerstand waren. Und wir sind ja jetzt auch schon wieder in einer Zeit, wo die Frage, wie hätte ich gehandelt, gar nicht mehr so weit weg ist, wie wir uns das vielleicht wünschen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da genau hinzugucken und auch ehrlich hinzugucken.
Ich meine, Sie leben und arbeiten in Berlin. Die Stadt ist voller Gedenk- und Erinnerungsorte. Und ständig kommen ja auch noch mal neue hinzu. Wie sehr kann sich Erinnerung und Gedenken auch abnutzen? Wie sehr kann ich dran vorbeischauen? Und wie sehr kann das auch zum Ritual verkommen? Das machen wir dann halt einmal im Jahr, am 27. Januar zum Beispiel oder dann noch mal im November. Es gibt ja diese Tage in der deutschen Geschichte, vor allen Dingen auch der Novembertag ist ja ein richtig historisch deutscher Tag. Manche Forscher und Forscherinnen, die sprechen heute schon vom Gedächtnistheater. Wie sehr war das für Sie denn auch eine Folie, dieser Hintergrund, gerade in einer Stadt wie Berlin? Es gibt ja genug Beispiele.
Ja, natürlich. Also in einer Stadt wie Berlin kommt man nicht drum rum. Es ist wirklich an jeder Ecke sichtbar und erfahrbar. Und ich glaube, das ist wichtig und total richtig und gut, dass es das gibt. Da kann man absolut nichts gegen sagen, finde ich. Man muss natürlich dann auf nicht-jüdischer deutscher Seite immer mal aufpassen, dass man so dieses ganze Gedenken, dass man sich nicht zu sehr auf die Schulter klopft dafür. Also ich finde, es gibt so eine Tendenz und ich habe das so satirisch überspitzt auch ein kleines bisschen in dem ersten Buch dargestellt. Es gibt so eine Tendenz, sich so ein kleines bisschen zu wohl damit zu führen, wie toll wir das jetzt alle machen mit dem Gedenken und was wir für gute Deutsche jetzt sind und so. Und weil wir brav am 9. November die Stolpersteine polieren und so. Aber das hat manchmal was sehr Selbstbezogenes. Und so als erwarten wir Applaus davon und vielleicht auch eine Form von Absolution. Und ich glaube, das ist tatsächlich, das ist ein bisschen anmaßend und das ist auch eine Falle. Ich glaube, dass das schnell passiert. Ich will auch nicht behaupten, dass ich frei wäre von dem Gefühl, wie gut sich das anfühlt, wenn man das alles richtig macht. So. Aber ich glaube, dass es echt wahnsinnig wichtig ist. Gerade jetzt zum Beispiel auch in einer Zeit, wo Antisemitismus einfach wieder ein riesen Thema ist und ein Problem ist, war immer ein Problem, aber jetzt aktuell ist es erneut ein wirklich massives Problem, dass wir uns daran erinnern, um wen es eigentlich geht, nämlich nicht um uns und unsere Gefühle als Nachkommen der Tätergeneration, sondern dass wir zusehen müssen, dass wir auf eine Zukunft hinarbeiten, wo vor deutschen Synagogen kein Polizeiwachschutz mehr stehen muss.
Wir haben ja eben im Verlauf unseres Gesprächs schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie sehr kann man denn diesen Familienerinnerungen und Familiengeschichten trauen. Die speichert natürlich jeder ein bisschen anders ab. Und die Neurowissenschaften haben ja, jetzt verlassen wir mal den familiären Raum, die haben ja längst gezeigt, dass sowohl beim Erinnern als auch beim Geschichtenerzählen und Geschichtenerfinden und Fantasieren teilweise die gleichen Hirnareale tätig sind. Das heißt auch, dass Erinnerung kein statischer, sondern ein sehr dynamischer Prozess ist. Wie sehr hat sie dieser Umstand denn beim Schreiben beschäftigt oder begleitet, sagen wir es mal so?
Schwer zu sagen. Also ich arbeite ja, wenn man so will, im große Anführungsstriche jetzt, Reich der Fantasie. Das heißt, ich bin ja nicht nur angewiesen auf die Erinnerungen. Ich darf mir ja auch einfach Erinnerungen ausdenken. Das ist ja das Schöne am Roman. Ich arbeite natürlich sehr viel mit dem Motiv des Schweigens, des Verschweigens.
Bei euch ist es immer so still.
Genau. Und was eben passiert, wenn in Familien nicht gesprochen wird und wenn die Familienhistorie und vielleicht auch die nicht so schönen Teile der Familienhistorie, wenn die immer so unterm Deckel gehalten wird, weil es natürlich schmerzhaft und schwierig ist, gerade mit den Menschen, die einem am nächsten stehen, solche Gespräche zu führen. Also ich bewundere ehrlich gesagt immer diese 69er-Generation, die ja dafür steht, die Eltern konfrontiert zu haben mit den Verbrechen, die sie begangen haben. Ich stelle mir diese Gespräche wahnsinnig schwierig vor. Also tatsächlich die eigenen Eltern für etwas zur Rechenschaft zu ziehen oder auch nur zu fragen nach, nach solchen Dingen. Das ist nun mal wahnsinnig schwierig. Und das Schweigen, gerade so in der Nachkriegszeit, um die es ja geht im zweiten Roman, ist natürlich einfach nur so eine Decke, unter der einfach wahnsinnig viel brodelt. Und das ist natürlich auch interessant, darüber zu schreiben, welche Möglichkeiten es gibt, dieses Schweigen aufzubrechen und was dann passiert, wenn man es endlich mal tut.
Ein Thema, das brodelt und über das auch, sagen wir mal, sehr beredt geschwiegen wird durchaus, das ist ein anderes zentrales Thema, was Sie ansprechen, das ist die Mutterschaft und die Verbindungen zur glorifizierten Mutter unter der nationalsozialistischen Herrschaft, die ist ja schnell gezogen. Bei Ihnen ist das ein zentrales Thema, das in fast allen Facetten durchdekliniert wird. Und es wird zu einem intergenerationellen Thema, wie das heute so schön heißt. Also das wird auch weitergegeben. Wann und wie hat sich denn dieser Erzählstrang so rausgemendelt, dass Sie gesagt haben, gut, okay, das mit der alles unter den Teppich kehren, das wissen wir. Aber wie sieht's denn jetzt speziell, wenn ich die Frauen in den Mittelpunkt stelle, wie sieht es denn mit diesem Thema aus? Und das ist ja auch eins, über das mehr geschwiegen als gesprochen wird.
Ja, tatsächlich war das ehrlich gesagt ganz toll beim Schreiben, weil mir ganz viel über mich selber erst beim Schreiben dieses ersten Buches so richtig bewusst geworden ist. Also mich hat immer sehr fasziniert, dass meine Großmutter ihrer Mutter, also meiner Urgroßmutter, nie verziehen hat, dass sie zurückgelassen hat beim Vater, also dass sie gegangen ist. Und eine Mutter, die ihr Kind verlässt, ist immer noch einfach ein gesellschaftliches Tabu. War es damals, ist es bis heute. Dass ein Vater geht, das hat man irgendwie als...
Das da ist hat man literarisch, sich dran gewöhnt.
Da hat man, ja, das ist auch literarisch komplett auserzählt, dass das passiert, das nimmt man so hin. Aber dass eine Mutter ihr Kind zurücklässt, weil sie sich ein anderes Leben wünscht, das ist nach wie vor irgendwie was Unerhörtes. Und meine Großmutter hat das ihrer Mutter nie verzeihen können. Gleichzeitig hat sie ihren Vater total glorifiziert, der sie ja auch im Stich gelassen hat. Mhm. Der hat sie zu seiner drogensüchtigen Schwester abgeschoben. Also der war in der Hinsicht gar nicht besser, wenn man so will. Sie hat es ihrer Mutter sehr verübelt, dass sie sich für diese Berufstätigkeit entschieden hat und um dieses Leben zu leben, ihr Kind zurückgelassen hat. Sie hat dann aber selber gar nicht so anders gehandelt tatsächlich. Oder sie hat eigentlich ein ähnliches Problem gehabt. Sie hat nämlich selber eine ganz klare Berufung gespürt. Sie wollte Ärztin sein und konnte dann nach dem Krieg oder in den frühen 50er Jahren, als dann meine Mutter geboren wurde, und sie verheiratet war, war das einfach nicht möglich. Oder es war gesellschaftlich, wäre das ein größeres Problem gewesen, zu sagen, das Kind wird jetzt irgendwie fremdbetreut und ich gehe arbeiten. Also sie konnte nicht arbeiten, wollte aber unbedingt. Und ich weiß, dass es zum Beispiel für meine Mutter, die wiederum eine sehr präsente Mutter war und so ihre beruflichen Ambitionen, jedenfalls für die Zeit meiner Kindheit und der meiner Schwester, sehr hinten angestellt hat, dass das auch eine Reaktion darauf war, dass sie immer so darunter gelitten hat, dass sie immer das Gefühl hatte, ihre Mutter möchte eigentlich nicht, die möchte gar nicht Mutter sein, die möchte eigentlich Ärztin sein, die will arbeiten gehen, aber sie kann es jetzt nun mal nicht, weil sie eben jetzt uns hat. Und diese Thematik zieht sich irgendwie so durch die Generationen und die Frage, wie man die eigene Mutter erlebt hat und wie man diesen Struggle der eigenen Mutter in dieser Gemengelage erlebt hat, wie das wiederum auf die eigene Mutterschaft abfärbt, da ist mir so über mich selber ganz viel bewusst geworden dabei. Und es ist einfach doch irre, dass die Problematik, die meine Urgroßmutter vor 100 Jahren beschäftigt hat, natürlich nicht im gleichen Maße, aber doch in den kleineren Ausprägungen mich bis heute beschäftigt. Also wie macht man das, eine gute Mutter sein und gleichzeitig nicht nur berufstätig sein, sondern vielleicht eine Berufung haben oder auch erfolgreich berufstätig sein. Und tatsächlich ist Mutterschaft ja nach wie vor einfach so was, wo man kann es nie richtig machen. Man ist immer im Defizit an irgendeiner Stelle. Und ja, das finde ich tragisch und faszinierend gleichzeitig.
Naja, weil es noch viel Stoff bietet, sozusagen, ja, darüber zu sprechen und zu schreiben. Auch die Tatsache, dass es bis heute Frauen nicht zugestanden wird, ein Leben ohne Kinder zu führen.
Auch das.
Und das ohne Kinder ist ja immer relativ. Man muss ja nicht Mutter werden, um irgendwie auch mit Kindern zu tun zu haben. Also da gibt es ja viele Spielarten und man kann doch sozusagen vieles sein. Also
dieses Aber auch das wird ja dann immer als Defizit begriffen.
Absolut,
also ein Frauenleben, egal wie es abläuft,
ist ein unvollendetes ohne Kinder.
Ja.
Und es darf nicht Wahrheit und Wirklichkeit werden, da kann man nicht glücklich sein, sozusagen. Also das ist ja das Narrativ, was in unserer Gesellschaft herrscht. Und wie gesagt, man kann sehr am Leben von Kindern teilnehmen, ohne selbst Mutter zu sein.
Und ja, oder man kann sich auch einfach ganz dagegen entscheiden und trotzdem ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft sein.
Na, absolut.
Bei Männern würde man sowas nie in Frage stellen. Nee. Also ein kinderloser Mann, da würde ja keiner auf die Idee kommen, was ist mit dem kaputt? Wieso hat er keine Kinder? Oh, er wird es bereuen im Alter. Das denkt ja niemand. Ja,
nein. Das denkt tatsächlich niemand. Da drängt sich jetzt geradezu die Frage auf. Wir sind ja jetzt in der vierten Generation angekommen. Am Ende Ihres zweiten Romans bei euch ist es immer so unheimlich still. Und da ist ja, finde ich, schon so eine kleine Fährte gelegt. Denn Hannah, das ist im Moment mal noch Ende der Frauengenerationenkette sozusagen. Also Hannah hat sich ja gegen das Kind entschieden, das sie gezeugt hat mit ihrem Professorenlover. Und da fragt man sich ja, ist da wirklich ein Endpunkt? Haben sie da schon angelegt, dass es weitergeht? Weil auch das erleben wir ja gerade, schwappt ja gerade auch aus Amerika zu uns herüber. Diese große moralische Frage, es geht wieder Abtreibung als Mord und um all diese Fragen. Also kann es weitergehen? Haben Sie Lust drauf? Ich meine, man sagt ja immer, das zweite Buch, der zweite Film, das ist immer alles das Schwierigste. Also Sie können ja fast ein bisschen beruhigt sozusagen ins dritte reinsteigen.
Ja, also ich hatte tatsächlich das erste Buch geschrieben ohne die Idee, dass es dann irgendwelche Fortsetzungen oder so geben könnte. Jetzt ist dieses zweite Buch dazugekommen und ja, und wenn man ein zweites geschrieben hat, kann man auch noch ein drittes schreiben. Also um Ihre Frage zu beantworten, ich schreibe schon am dritten. Und natürlich geht da noch einiges weiter, aber es sind ja auch insgesamt noch ein paar Fragen nicht ganz geklärt und die werden dann hoffentlich im dritten und letzten Band beantwortet.
Wie wichtig war Ihnen denn diese Balance zwischen Nähe und Distanz, zwischen diesem auch als Leserin und als Leser zurückgeworfen sein auf die eigene Familiengeschichte? Wie sehr wollten Sie das auch so haben?
Also mir gefallen Figuren immer dann gut, wenn sie nicht so eindeutig sind und wenn sie Ambivalenzen haben. Die schreiben sich ehrlich gesagt auch schöner, wenn die nicht so eindeutig einzuordnen sind in irgendeine Kategorie von gut oder schlecht. Also gerade die Tante Betty, so die unverheiratete Tante, gibt's in dieser Generation einfach häufig schon deswegen, weil es einfach durch den Krieg weniger Männer gab. Mhm. Und die galten natürlich, also eine unverheiratete Frau, eine Frau ohne Mann ist halt auch wieder, ne, wird von der Gesellschaft als Defizit, als falsch,
wie
als irgendwie
mal,
nicht
wie ein
richtig.
Fisch ohne Fahrrad.
Genau, und dann soll sie wenigstens die alten Eltern pflegen, damit sie eine Aufgabe hat. Also das ist so eine Figur, das gibt's in vielen Familien, dass die auch immer so ein bisschen für vielleicht verrückt gehalten wurden oder dass die unkonventionell waren, weil natürlich dieses Leben ohne Mann einem natürlich auf eine Art auch die Freiheit gibt, wenn man keinen Mann hat, dessen Ruf man ruinieren kann, dann kann man natürlich sich auch die ein oder andere Exaltiertheit möglicherweise besser erlauben. Ja, mir ist es schon wichtig, dass die Figuren, dass man sich mit denen identifizieren kann oder dass man vielleicht Punkte in der eigenen Familiengeschichte findet, wo man denkt, ah ja, stimmt, das kenne ich, das kommt mir bekannt vor, aber mir ist auch echt immer wichtig, dass die Figuren alle eine Ambivalenz haben, die auch nicht aufgelöst wird. Das Lustige ist, dass ich ganz oft bei Lesungen von den Männern, die meine Bücher lesen, es sind nicht so viele, aber ein paar eben doch, so werde ich oft von Männern gefragt, warum die Männer so schlecht wegkommen in meinen Büchern.
Aber das kommen sie doch gar nicht.
Ja, das finde ich eben auch. Und vor allem in beiden Büchern gibt es eigentlich jeweils nur eine Figur, die total unambivalent ist. Und das ist jeweils eine männliche Figur. Das sind die einzigen, die wirklich nur gut sind, die wirklich nichts Schlechtes an sich haben, sondern einfach nur durch und durch positiv besetzt sind. Das sind zwei Männerfiguren und trotzdem haben die Männer, die meine Bücher lesen, dadurch, dass irgendwie Männer nicht unbedingt die Hauptfiguren sind,
ich glaub, das
Gefühl,
ist
die
das
Männer
Problem.
Kommen irgendwie schlecht weg. Aber das stimmt gar nicht.
Ja, wir sind tatsächlich schon am Ende unseres Gespräches angekommen. Ich habe das Gefühl, irgendwie gibt es noch viel zu erzählen, aber das machen wir dann beim dritten Teil sozusagen. Wann sollten wir uns denn wieder verabreden, um über
Das dauert noch ein kleines bisschen. Ich habe gerade erst angefangen und ich bin nicht so eine wahnsinnig schnelle Schreiberin. Also ich fürchte, ein Jahr werden wir noch warten müssen.
Naja, das halten wir vielleicht gerade noch aus. Bis dahin halten wir es vielleicht mit dem großen niederländischen Autor C.S. Noteboom. Der hat mal gesagt, die Erinnerung ist wie ein Hund, der sich einfach irgendwo hinlegt. Können Sie was anfangen mit diesem Satz?
Ja, kann ich, weil die Erinnerung natürlich auch immer was herrlich Zufälliges hat. Und das weiß man ja von sich selber, dass man sich an eigentlich auch ganz banale Dinge manchmal sehr gut erinnern kann und an die großen, bedeutsamen manchmal nicht so gut. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran.
Ja, dass man mal nicht alles unter Kontrolle hat.
Genau, genau.
Das haben Schriftsteller ja nicht so ganz gerne und Schriftstellerinnen auch nicht. Aber sie können offensichtlich damit umgehen. Dann viel Erfolg, Alena Schröder, beim Schreiben des dritten Teiles. Bis dahin lesen wir einfach nochmal Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Und bei euch ist es immer so unheimlich still. Das sind die beiden bislang erschienenen Bände. Und die sind ja nicht gerade dünn. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Ihnen für die Einblicke in Ihre Schreibwerkstatt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns wieder.
Ganz herzlichen Dank.